Also ich habe so das Gefühl, ich musste erst mal für mich erkennen, dass ich da überhaupt keine Schuld dran habe, ja, dass es mir passiert ist. Und dass ich da in eine Familie gekommen bin, wo das im Endeffekt tagtäglich passiert ist.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mühen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Andrea Schnell ist Autorin des Buches »Ich bin Überlebende«. Über 30 Jahre musste sie körperlichen und emotionalen Missbrauch innerhalb ihrer Familie erleben, der auch noch vertuscht wurde. In diesem sehr, sehr persönlichen Interview, diesem Zweiteiler, berichtet Andrea über das, was sie erlebt hat und das, was sie gestärkt hat, wie sie ihren Heilungsweg gegangen ist, was ihr geholfen hat und wie sie zu der Frau geworden ist, die sie heute ist. Autorin, Survivor Queen, Familienaufstellerin. Ich möchte dich, auch wenn schon eine Triggerwarnung vorausgegangen ist, nochmal ganz besonders bei dieser Folge darauf hinweisen, dass Andrea an einigen Stellen sehr explizit wird. Wenn du dir keine Gewaltdarstellung anhören kannst, dann hör dir bitte diese Folge nicht an und oder hol dir jemanden dazu, eine Vertrauensperson, und hört euch die Folge zusammen an. Achte gut auf dich und dann kannst du sicherlich auch aus dieser Folge ganz viel mitnehmen. Viel Freude, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im MeToo-Podcast. Und genau entsprechend des Titels geht es heute wieder darum, um eine MeToo-Story. Ich habe heute einen Gast bei mir, die Andrea Schnell. Wir kennen uns tatsächlich schon bestimmt seit über einem Jahr über Social Media und WhatsApp, aber wir haben uns es noch nicht geschafft, uns zu treffen. Tatsächlich hätte es diese Woche soweit sein können, aber ich habe meine Tage bekommen und mein Körper hat mir gesagt, bleib zu Hause, bleib im Bett und ruh dich aus. Und darauf habe ich gehört. Und irgendwann wird es bestimmt soweit sein. Aber ich freue mich jetzt erstmal, euch die Andrea hier im Podcast vorstellen zu dürfen. Andrea hat selber schon 2 Bücher über das Thema Missbrauch veröffentlicht, beziehungsweise über ihren eigenen sogar, was sie erlebt hat. Sie hat es übers Schreiben verarbeitet. Die meisten Menschen verarbeiten erst und schreiben dann. Die Andrea hat beschlossen, es andersrum zu machen und übers Schreiben das Erlebte zu verarbeiten. Und da freue ich mich sehr, sehr, sie heute hier mit euch, für euch begrüßen zu dürfen. Hi Andrea, cool, dass du da bist.
Hallo Mai, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ist doch eine ganz, ganz krasse Situation, aber ich freue mich total, hier zu sein und mit dir dieses Interview machen zu können. Ja.
Super schön.
Erstmal durchschnaufen.
Ja, das ist voll in Ordnung. Aufregung ist voll erlaubt. Ja, ja. Magst du dich kurz selber vorstellen? Ein bisschen was habe ich ja schon verraten.
Ja, also ich bin Andrea Schnell. Ich habe, ich rede jetzt einfach mal von vorne. Ich habe 30 Jahre Missbrauch erlebt und habe über diesen Missbrauch 2 Bücher geschrieben, habe mich dadurch so ein bisschen freigeschrieben und die Verarbeitung lief jetzt, ich sage jetzt mal, die letzten 18 Jahre und heute kann ich sagen, so jetzt fängt so das Leben an, so wie ich es mir vorstelle und und jetzt gehe ich dann auch Mai besuchen, ne? So, mit unserem Wohnwagen waren wir letztens in der Gegend und dann wollten wir uns treffen. Und dann kam natürlich was dazwischen, aber ist das okay. Ist egal. Das wird nochmal versucht. Mhm. Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin 48. Nein, stimmt nicht. Nein, ich bin jetzt 49 geworden. Und ja, das Alter. Ich bin verheiratet seit 18 Jahren. Und habe durch die zweite Ehe gelernt, was es heißt, einen Partner zu haben, der hinter einem steht, der zu einem hält. Denn durch diese Partnerschaft konnte ich wirklich auch anfangen, diese diese Themen des Missbrauchs anzuschauen, zu verarbeiten und mir klar zu werden, was das mit meinem Leben im Endeffekt gemacht hat. Wir haben einen Sohn, der ist jetzt 18 geworden. Und ja, wie das Leben so spielt, einen Hund haben wir auch.
Und, Mann, Haus, Sohn, ja.
Wo ist genau, der Pool? So. Nein, Wohnung. Wohnung, Mann, Haus, Sohn, Kind, so.
Und der Pool.
Also das Wohnwagenhaus, so. Ne? Genau. Und Hund haben wir auch noch. Und ja, so zu mir, also ich habe viele Ausbildungen gemacht in der Form Aufstellungstechnik. Also ich habe die Aufstellungstechnik, die Familienaufstellungstechnik habe ich kennengelernt, als ich in der Adula-Klinik war in Oberstdorf. Da wurde ich zum ersten Mal bewusst, dass ich einen Körper habe, der fühlt. Ja, also vorher habe ich, kann man sagen, nichts gefühlt, körperlich. Mhm. Und durch diese Aufstellarbeit konnte ich dann so, das sind ganz, ganz komische Sachen passiert in meinem Körper. Ich habe auf einmal Kopfweh gehabt, obwohl das überhaupt nicht, also mein Thema war, ja. Und ja, habe so über dieses Aufstellen, 2007 war das, Anfang 2007, und habe über dieses Aufstellen dann auch angefangen, meine Themen zu bearbeiten. Habe dann eine Ausbildung gemacht, 2008, 2010, also das war eine zweijährige Ausbildung nach Hellinger, Familienaufstellung nach Hellinger. Dann habe ich noch 2010 den Franz Ruppert kennengelernt, habe mich da auch zu einer Ausbildung angemeldet, habe viele Selbstbegegnungen bei ihm schon vorher gemacht, habe dann 2011 auch Olaf Jakobsen kennengelernt, habe nach dieser Arbeit auch gearbeitet. Also das sind die freien organisatorischen Aufstellungen, wo einfach alles dazugehört. Also das Telefon klingelt, der Piepser tut oder sonst noch irgendwas. Ja, es gehört einfach alles dazu. Und 2015 habe ich dann die Trauma-Aufstellungen bei Franz Ruppert besucht. Und so habe ich mir im Endeffekt so einen Grundstock geschaffen, was ich heute auch anbiete, Selbstbegegnungen für Menschen, die einfach Problematiken anschauen möchten. Und ja, ich denke mal, das ist ein sehr feines Medium, um achtsam, liebevoll und sehr präzise auf die Themen einzugehen, die man gerade hat.
Hm. Jo. Ja, einiges jo. Über dich zu erzählen.
Ja, und bestimmt noch nicht alles.
Nee, super schön. Ich finde es so, so spannend, wie du ja rausgekommen bist aus, ich meine, 30 Jahre Missbrauch ist krass lang. Ich meine, ich bin noch nicht mal 30, ja.
Ja,
das finde ich, also finde ich super, super stark, dass du da deinen Weg rausgefunden hast und da jetzt deinen ganz eigenen Weg gehst. Lass uns, wenn es für dich okay ist, nochmal in deine ersten 30 Jahre reingehen, einfach, dass diejenigen, die zuhören, ja, verstehen können und eben auch, ja, die Idee hinter diesem Podcast ist ja, ne, dieses Me Too, mir ist das auch passiert, ich habe das auch erlebt und all diejenigen, die vielleicht jetzt noch, ich meine, du hast ja in einer krass missbräuchlichen Familienstruktur gelebt, bist dort aufgewachsen, bist dort hineingeboren worden, dass diejenigen, die Ähnliches vielleicht jetzt gerade erleben, spüren, hey, ich bin nicht alleine und es liegt nicht an mir, sondern da passieren Dinge, die haben nichts mit mir zu tun. Ich kann und darf mich hieraus befreien und irgendwann aus vollem Herzen lachen, wie die Andrea hier gerade mir ins Mikro reinlacht.
Ja.
Ja, genau. Ja. Also, alle, die gerade zuhören, wie gesagt, die Andrea, die ist sehr stabil, die hat zwei Bücher über alles geschrieben, in allen möglichen Therapien und Kliniken das aufgearbeitet und wir sprechen halt auch nur so weit, wie es für dich, Andrea, hier in Ordnung ist und wenn es irgendwann zu tief wird, gib einfach Bescheid, so wie wir es besprochen haben. Genau.
Ja, mache ich.
Ja, magst du einfach mal loslegen? Was ist bei dir eigentlich genau vorgefallen? Wie war das bei dir in der Familie und wann hast du gemerkt, dass da was nicht stimmt?
Also gemerkt habe ich relativ früh was. Ich glaube, ich war 11 oder so. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 10. Und ich habe immer schon so Gedächtnislücken oder so schwarze Löcher, wie ich sie gerne nenne, gehabt. Und bewusst ist mir das aber erst mit 34, 35 geworden. Und ich habe dann im Endeffekt angefangen, einfach so zurückzuarbeiten. So kann man das vielleicht sagen. Aber das Bewusstsein war schon relativ früh, dass da irgendwas läuft, was ganz komisch ist. Also ich wusste, dass mein Stiefvater mich angefasst hat, an der Brust sowie unten. Und ich habe ihn auch konfrontiert. Ich habe auch meine Mutter damit konfrontiert. Ich habe damals angefangen, DIN A4-Hefte vollzuschreiben von dem, was da passiert ist. Und durch das, was aber die Familie mir gespiegelt hat, also meine Mutter hat gesagt, ja, wenn das so schlimm ist, dann unterbinden wir das halt. Dadurch habe ich dann die Hefte verbrannt, weil ich gedacht habe, naja, wenn Mama das sagt, dann passt das so, ne? Dass ich da aber schon so tief drin war und im Endeffekt ja gar nicht realisiert habe. Also das, was ich heute weiß und das, was ich heute realisiert habe, das war damals so, naja, er hat mich halt angefasst, ja. Und ich glaube, das, was mir immer wieder so diese Füße eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat, das war so dieses auf mich zugehen, ja genau, auf mich zugehen und sagen, ja, wir passen da jetzt besser drauf auf. Und gleichzeitig hat meine Mutter halt mittwochs ihre Frauengruppe besucht und das war dann der perfekte Tag, um den Übergriff auf mich zu starten. Und diese Situation, also für mich war, glaube ich, das Schlimmste oder ist auch heute noch das Schlimmste so, ich liebe meine Mutter und ich liebe meinen Vater und ich liebe auch meinen Stiefvater, denn er war in einer Zeit bei uns, wo meine Mutter, da ging es ihr wirklich schlecht und das sehe ich aber heute so. Früher konnte ich das nicht so sehen. Und auf jeden Fall hat es da einfach Sachen gegeben, wo für mich nicht in Ordnung waren. Das Krasse war halt, ich konnte mich dann auch nicht meiner Oma trauen, denn als ich es meiner Oma erzählt habe, da war ich, glaube ich, 14 oder so, da hat sie ganz klar, während der Zeit, wo ich dann heimgelaufen bin, hat sie meine Mutter angerufen und dann bekam ich erstmal Schläge für das, dass ich das überhaupt öffentlich gemacht habe. Und Freundinnen hatte ich dort auch nicht. Also ich war relativ ein Einzelkind, obwohl ich fünf Geschwister habe. War ich relativ Einzelkind in der Hinsicht, dass ich einfach, wenn ich bei Freunden war, das erzählt habe, dann hat die Mutter der Freundin angerufen, dann hat meine Mutter gesagt, ja, das sind Mädchenträume und dann durfte ich halt mit dem Mädchen nicht mehr spielen. Also das heißt, ich wurde komplett separiert. So, ich hatte auch keine Chance, irgendwie da rauszugehen. Und wenn man heute sagt, ja, du hättest schon mit 13 zur Polizei gehen können, haha. Ja, also das war damals einfach nicht die Zeit dafür, zur Polizei zu gehen, weil was hätte ich da sagen sollen? Ja, meine Familie ist bescheuert und missbraucht mich. Und es ist wirklich so. Also was hätte ich denn sagen sollen? Ja, und dann wieder Schläge kassiert? Nö, also es war einfach nicht nur ein körperlicher Missbrauch, sondern es war auch ein emotionaler Missbrauch. Es war, ich habe einfach keinen Ausweg gehabt, außer das da einfach durchzugehen. Und wie gesagt, also die ganze Familie war im Endeffekt, ja, was soll ich jetzt tun, hat mein Vater gefragt, als ich dann mit 16 gesagt habe, du, der Peter macht komische Sachen mit mir. Da hat er dann gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Also in der Hinsicht war ich wirklich allein. Ja. Mhm. Und so war mein Leben, bis ich dann meinen ersten Mann getroffen, kennengelernt und mit dem zusammen war.
Darf ich da gerade mal eine Zäsur machen?
Ja, klar.
Super. Ich finde es total spannend, also tatsächlich gar nicht positiv, sondern einfach nur spannend zu sehen, dass, also das Thema Trauma, ich meine, du bist ja quasi multibel, mehrfach traumatisiert in ganz, ganz vielen Bereichen, Fällen. Das ist ja quasi bei dir regelmäßig passiert, tagtäglich, wöchentlich und ja auch noch von unterschiedlichen Männern, ja, also nicht nur, also unterschiedliche Familienmitglieder. Und in der Traumaforschung sagt man, und das finde ich total klar und verständlich, ein Kind ist von den Eltern, von der Familie abhängig. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind Säugetiere, wir können nicht alleine, wir brauchen unsere Herde, unsere Familie. Und ansonsten könnten wir, ja, also ich sag mal, früher wäre ein Mensch, ich sag mal, im Steinzeitalter wäre gestorben, ja, also mit 14, ein Kind, das mit 14 die Gruppe verlässt, wäre elendig gestorben. Und diese Muster haben wir halt bis heute noch in uns drin, auch wenn wir uns für super zivilisiert und sonst was halten, wir haben Gene, wir haben Erben und das sagt uns halt alles, okay, wenn wir weggehen, können wir sterben. Das heißt, wir bleiben bei der Familie, bei den Tätern, bei den Missbrauchern, obwohl ja von außen man sagen könnte, ja, du hättest da einfach gehen können. Und ich finde das so, so wichtig. Also auch für alle, die gerade zuhören, ja, also du bist nicht schuld daran. Also egal, ob das in der Vergangenheit lag oder jetzt noch so ist und du dir denkst, ich kann nicht weggehen, ich kann meine Mama, meinen Papa oder sonst wen nicht anzeigen. Das ist ein Programm, das ist in uns und das ist ganz, ganz tief und daran bist du nicht schuld. Das ist voll wichtig.
Ja, ja, das ist gut, dass du das jetzt so sagst, ja. Also dadurch, dass ich ja erst mit 34 da drauf gekommen bin, dass da wirklich jetzt was Heftiges passiert ist, habe ich im Endeffekt die Chance gehabt, da irgendwie polizeilich vorzugehen, auch gar nicht mehr gehabt. Mhm. Und was bei mir halt auch noch dazu war, ich wäre alleine gegen die Familie gestanden, ja. Also auch in der Form, also ich habe ja dieser Missbrauch hat ja stattgefunden, als ich im Endeffekt geboren war, ja. Also meine Mutter kam aus einer Missbrauchsfamilie, mein Opa, meine Oma haben missbraucht und das ging natürlich mit mir, also nahtlos über, sage ich jetzt mal, ja. Also ich habe mich rückerinnert oder hab so Flashbacks gehabt, wo ich wirklich als 3 Monate altes Baby von meinem Opa missbraucht worden bin. Und diese Situation in meiner Familie war ja nicht nur das, dass ich das hätte vielleicht tun können, sondern das kam ja gar nicht in den Sinn, ja, hier irgendwie rauszugehen, weil das war ja das, was ich kannte und damit konnte ich umgehen wenigstens. Ja, ich habe mich halt weggemacht, bin dissoziiert, habe meine Seele gespalten, habe geschaut, wie kann ich gut überleben, ohne dass ich irgendjemand der anderen verletze, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und ich merke auch, dass es auch wenn ich heute jetzt so zurückdenke, hätte ich damals irgendwas unternommen in Form von Anzeigen oder sowas. Ich glaube, da wäre wirklich dieses, was du gerade gesagt hast mit diesen Genen, da hätte ich, ja, ich glaube, da wäre ich an meiner Schuld verstorben, sage ich jetzt mal so ganz krass. Ja, weil ich habe so das Gefühl, ich musste erst mal für mich erkennen, dass ich da überhaupt keine Schuld dran habe, ja, dass es mir passiert ist und dass ich da in eine Familie gekommen bin, wo das im Endeffekt tagtäglich passiert ist, die aber alles negiert und das nicht wahrhaben will, dass das passiert, ja. Und heute kann ich darüber reden und kann sagen, ja, und das ist mir passiert, aber es war, ja. Es ist alles in meinen Erinnerungen gespeichert, sage ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt ein Lebensgefühl, das ich einfach früher nicht hatte. Also heute muss ich nichts verdrängen oder muss nichts vergessen oder ins Nirvana schieben, sage ich mal. Ja, sondern heute kann ich wirklich sagen, das fühlt sich gerade gut an und das fühlt sich nicht gut an und das, was sich nicht gut anfühlt, das lassen wir mal lieber. So.
Ja.
Ja.
Und,
also ich denke, ja. Mhm. Ja, ich denke, das ist einfach, ja, es hat Zeit gebraucht. Zeit und Menschen, die mich ernst genommen haben und denen ich zeigen konnte, was da mit mir passiert ist, ohne dass sie mich verurteilt haben. Ich glaube, das war das ganz, ganz Wichtige.
Ja.
Und natürlich diesen starken Menschen jetzt an meiner Seite, der wirklich diese Aufarbeitung mit mir mitgemacht hat. Ja. Und diese ganzen Gefühlsschwankungen, ja, von Scham, Schuld, Wut, Aggressivität bis zur Selbstverletzung. Da habe ich wirklich einen Menschen an meiner Seite, der mir da einen Halt gegeben hat, den ich früher einfach nicht hatte. Ja,
Und das passt ja auch total ins Bild. Ich meine, ein Kind braucht Stabilität, ein Kind braucht Familie, ein Kind braucht jemanden, der das Kind bedingungslos liebt und dem Kind bedingungslos glaubt und das Kind sich nicht verteidigen muss, ja. Und solange das alles nicht da ist, kann ein Kind sich nicht entwickeln. Und das Spannende an uns Menschen ist ja, dass wir eben uns nachnähren können, wie man so schön in der Psychologie sagt. Wir können im Nachhinein das Kind, das wir früher nicht sein durften und die Fähigkeiten, die früher wir nicht entwickeln konnten, weil wir eben diesen schönen Schutzraum nicht hatten. Das können wir auch als erwachsene Frauen immer noch, ja, mit 30, mit 40 können wir immer noch da reingehen und das alles nachnähren, entwickeln und ja, zu strahlenden, grinsenden Menschen werden. Also ich kann die Andrea gerade sehen, wir sind nämlich per Video, deswegen ja, das ist schön.
Ja, ich habe was für mich ganz arg wichtig war und was in dieser Zeit mir ganz, ganz viel Halt gegeben hat, meinem Papa, seine Mama, die hat mir damals auch als Einzige gesagt, 2 Jahre bevor sie verstarb, hat sie mir als Einzige gesagt, wie leid ihr das tut, was ich erlebt habe. Wow. Und diese Frau, die habe ich immer bewundert. Und sie war, also da kann ich mich erinnern, das war vielleicht so ein Anker, wo ich mich wirklich immer sicher gefühlt habe. Weil sie war jene, also da gab es doch früher noch die Ölöfen, wo man dann also wirklich die Flamme noch innen drin gesehen hat. Und da hat sie uns immer, wenn ich und mein Bruder bei ihr waren oder wenn ich allein bei ihr war, dann hat sie uns immer so Leintücher darüber gehängt, dass die richtig schön warm waren. Und dann hat sie mich so eingewickelt. Und das werde ich nie vergessen. Also das war wirklich wie so ein Ruhepol und so ein Verschnaufspool, wo ich sagen kann, ja, diese Frau, die will ich auch in meinem ganzen Leben, will ich die nie vergessen. Die ist, die wird immer in meinem Herzen sein. Ja, genau.
Wow.
Doch. Also es hat schon einen Menschen gegeben, der mir wirklich da doch so ein bisschen Liebe und du bist richtig, so wie du bist, Andrea. So, das vermittelt hat.
Ja. Das heißt tatsächlich, aus deiner gesamten Familie hat es nie jemand gestanden oder gesagt, so, das war falsch, außer deiner Oma?
Nein. Also sie haben, mein Stiefvater hat mir gegenüber erwähnt, dass das nur ein Spiel war. Das war, ich glaube, da war ich mit meinem ersten Mann schon zusammen, also mit 17 etwa, hat er das zu mir gesagt, dass das nur ein Spiel war. Und gestanden hat er es meinem Bruder bei einem Wohlabendessen. Das weiß ich aber selber nicht, das habe ich aus der Erzählung von meinem Bruder, dass er ihm da gesagt hat, ja, er hat die Andrea vergewaltigt.
So. Wow.
Also mehr weiß ich nicht und auf die Bücher kam ja auch keine Resonanz oder sowas oder dass man da nochmal, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, was anderes erwartet oder habe gedacht, naja, vielleicht melden sie sich aufgrund der Bücher nochmal, aber 2013 gab keine Reaktion. Die einzigen Reaktionen waren immer energetisch. Das war eine krasse Geschichte. Ich habe, also mein Vater ist Schreinermeister und der hatte mir und meinem Mann ein Bett gebaut. Und dieses Bett habe ich nicht mehr sehen können. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt entweder ummalen oder umfunktionieren oder irgendwas muss damit passieren. Und habe das dann auseinandergebaut. Und an diesem Tag haben wir ein E-Mail bekommen von der Familie meines Vaters, die mal wieder nachgefragt haben, wie es uns geht. So, das war so die Energie, die da gewirkt hat. Ne? Wir haben was umgebaut und die haben sich gemeldet. Und die andere Aktion war das, als ich meinen Platz gewechselt habe. Da war ich in der Ausbildung beim Transrupert in München und ich habe immer nur einen Platz besetzt. Also ich war immer diejenige, die mittig gesessen ist und zwar erste Reihe. Und ich habe also diesen Platz, das war schon fast so wie so ein Stammplatz. Und als ich dann bemerkt habe, dass mit diesem Platz sehr viel Angst und sehr viel Panik in Verbindung steht, also so, was passiert, wenn ich meinen Platz verlasse? Das war ein Prozess über 2 Monate etwa und dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, naja, es hat mit dem was zu tun, dass ich meine Mama, also wenn ich den Platz verlasse, dann findet mich meine Mutter nicht mehr. Das kennt man auch aus dem Tierreich, soweit ich weiß. Mhm. Und ich habe dann diesen Platz verlassen und 2 Wochen später hat sich meine Mutter bei Facebook bei mir gemeldet und hat mir einen Freundschaftsantrag gestellt. Okay. Ich habe dann, eher etwas, nicht so freudig reagiert und habe ihr gesagt, dass sie bitte das unterlassen soll. Da ich ja 2011 einen ganz klaren Kontaktabbruch mit ihr vereinbart habe. So. Mit der ganzen Familie im Endeffekt.
Jo. Das heißt, ihr habt tatsächlich, also du hast mit der gesamten Familie seit wie lang? 8 Jahre? Mhm. 8 Jahre, 9 Jahre?
9 Jahre gar keinen jetzt. Kontakt. Ja, genau. Ja, ich kriege immer noch was mit. Also so, es ist krass, wie die Verbindungen sind. Also mein erstes Buch habe ich ja 2013 geschrieben und 2015 oder 16 oder was sogar noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist auch egal. Hat ein alter ehemaliger Schulfreund von mir hat das gelesen und der wohnt in Rostock. Hat aber seine Familie in Backnang, also bei uns ums Eck. Und in diesem Zuge kam das Buch dann auch zu meiner Familie und da habe ich dann über den Freund aus Rostock habe ich dann erfahren, dass das Buch lächerlich ist. So, also solche Sachen habe ich dann immer gekriegt. Oder über ein Treffen von der Patentante von unserem Kind mit meiner Schwester, die auch Krankenschwester ist. Die haben sich mal im Krankenhaus getroffen. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, aber auf jeden Fall haben sie das. Und dann habe ich halt auch erfahren, also wie die Familie über das Bücherschreiben und über mich denkt. Und daraufhin habe ich dann ganz klar gesagt, also das hat sich in den 18 Jahren, die ich jetzt für mich verarbeite, in den Momenten, wo ich wirklich eine Familie gebraucht hätte und sie nicht gehabt habe, hat sich nichts geändert. Also an der Einstellung von meiner Herkunftsfamilie. Mhm. Und dann muss ich einfach sagen, okay, dann darf das ohne die weitergehen.
Ja. Jo. Magst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was dir genau zugestoßen ist oder an was du dich erinnerst? Du hast ja schon gesagt, du hast viele Erinnerungslücken, was ja auch wieder vollkommen normal ist. Auch das hier nochmal, das mag ich ja auch einfach nochmal für alle, die zuhören, erwähnen. Ja, also der Körper und unsere Psyche, die schützen uns vor Dingen, die so schlimm sind, dass wir es zu dem Zeitpunkt nicht verarbeiten könnten. Und dazu gehören eben Traumata und dazu gehört eben ganz klar Missbrauch, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung. Und das passiert zum Beispiel durch Teilamnesien oder Amnesien. Also tatsächlich einfach komplett schwarz, Blackout, ne, wie man es so im Film beschreibt. Einfach so ein abgerissener Film und irgendwann geht es auf einmal wieder weiter. Und Das finde ich total wichtig, dass wir das klar haben, dass auch wir da nicht schuld sind, dass unser Gehirn uns da keinen Streich spielt, dass wir nicht uns irgendwelche Sachen einbilden oder träumen. Und wer da noch mal mehr zu erfahren mag, kann gerne auf eine ältere Podcast-Folge von mir gehen, wo ich erzähle, wie Traumata sich eigentlich aufs Gehirn, also wirklich auf Zellstruktur, auf wissenschaftlicher Basis, was heute schon erforscht ist, sich ganz klar abbildet. Und da gehören eben Amnesien und Teilamnesien dazu. Und ja, da einfach, du bist nicht schuld, du hast kein Problem, das ist alles total gesund und genau richtig so, wie dein Körper und dein Geist reagieren. Genau, und dann nochmal den Ball zurück zu dir, Andrea. Erzähl nur so weit, wie du magst. Ja, ich kenne ja dein erstes Buch zumindest und kenne da Stellen draus und weiß deswegen, dass du da drüber sprechen, schreiben kannst. Einfach nur, dass wir ein Bild davon haben, was da eigentlich passiert ist und ja auch wirklich multiple durch verschiedene Personen an verschiedenen Orten, verschiedene Stellen. Gell? Also du hast geschrieben, durchreichen. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du wurdest quasi von deiner Mutter einmal durchgereicht an alle möglichen Menschen. Das fand ich krass.
Genau. Also im Endeffekt, vielleicht fange ich dann da an, wo dieses Bewusstsein zum ersten Mal so richtig aufgetaucht ist. Und zwar war das 2006 im Oktober. Da war ich beim Frauenarzt und habe, weil ich immer mal wieder beim Sex Probleme hatte, weil es wehtat, richtig wehtat, habe mich dann untersuchen lassen. Und der Doc hat dann gemeint, ja, Sie haben einen Dammriss. Dann habe ich gesagt, ja, ist das was Schlimmes oder so? Nee, da kann man schon was dagegen tun oder dass das wieder weicher wird, ist überhaupt kein Problem. Nimmt man von, darf ich hier Werbung machen, von Veleda, dieses Dammöl. Also das soll sehr gut sein. Und das hat er mir geraten und ich so, ja, okay, gut, mache ich. Könnte denn ein Dammriss auch vom Missbrauch kommen, habe ich ihn noch gefragt. Und dann hat er gemeint, ja, das könnte auch sein. Und also ich habe da wirklich, das war wie so eine Wolke 7, in der ich da noch drin gewesen bin. Und dann bin ich in die Apotheke und habe mir das Dammöl besorgt. Bin dann raus in meinen roten Flitzer, damals hatte ich noch ein Dekadett, rot, bin hinters Lenkrad gesessen und dann war es wirklich wie so ein Schwall kaltes Wasser mit Eiswürfeln drin. Woher kommt denn der Dammriss? Ich habe mein Kind per Kaiserschnitt bekommen vor 2 Jahren. Mm. So. Und dann war natürlich Polen offen, sage ich mal. Ich habe in dieser Sekunde im Endeffekt nur eins gewusst, ich muss mit meinem Mann telefonieren, ich muss gucken, dass ich klar irgendwie heimkomme. Das war das Einzige, was mich noch gehalten hat. Ich kann mich an diese Fahrt kaum mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich die ganze Fahrt mit meinem Mann in Kontakt war. Hm. Und als ich dann daheim war, konnte ich erstmal gar nicht mehr reden, sondern ich habe, glaube ich, 2 Stunden erstmal durchgeheult. Hm. Bis ich mich dann beruhigt gehabt habe und mein Mann so diese krasse Geschichte, ja, also es war ja überhaupt noch nichts, wie, was, wo. Ich habe ja überhaupt keinen Plan gehabt, was da Sache ist. Und aufgrund dieses Vorfalls habe ich dann mit meinem Hausarzt gesprochen und habe gesagt, ich muss in Therapie, es bleibt mir nichts mehr anderes übrig, ich muss hier weg, ich muss das jetzt angucken, ich muss da aufarbeiten. Hm. Und dann war ich, im Endeffekt war das Ende Oktober und dann war ich noch einen Monat daheim, wo ich sehr viel geheult habe, wo ich sehr viel auch nochmal so in mich gegangen bin, war das alles wahr? Ist da wirklich was passiert? Was ist da passiert? Woher kommt jetzt dieses Gefühl? Was geht da ab? Hab natürlich damals auch mit meiner Herkunftsfamilie noch telefoniert. Die haben dann gemeint, ja, ein Dammriss kann auch vom Reiten passieren. also ich wurde wieder nicht ernst genommen, ja. Und als ich dann am 13. Dezember in die Adula-Klinik gegangen bin nach Oberstdorf, da war, das war wie so ein Lebensabschnitt. Und heute kann ich sagen, ich glaube, ohne diese Klinik hätte ich damals nicht überlebt. Wirklich nicht. Ich war so am Ende, ich hatte einen 4,5-jährigen Sohn, der im Endeffekt nicht mehr gewusst hat, warum die Mama so viel heult, warum das so furchtbar ist, was da passiert ist. Das war ja im Endeffekt wie ein Cut aus, also Chaka, da ist jetzt was passiert, was keiner irgendwie vermutet oder erwartet hätte, ja. Und durch diesen Schockzustand, sage ich jetzt mal, und durch diese Klinik, in der ich dann war, habe ich ganz, ganz viel für mich einfach erstmal so sacken lassen können. Also wie gesagt, ich habe zum ersten Mal mich körperlich wahrgenommen. Heute kann ich sagen, ich habe meine Schwangerschaft mehr oder weniger gespürt. Ja, also ich habe alles verdrängt gehabt, was in Form von Schmerz oder sowas in mir aufgekommen ist. Und also das war so diese erste Situation, die mich wirklich rausgerissen hat aus dem normalen Leben und wo ich zum ersten Mal wirklich mit dieser Missbrauchssituation meines Lebens konfrontiert worden bin. Und die Verarbeitung dann hat ab diesem Zeitpunkt hat's begonnen, wo dann so Backflashes kommen sind oder Flashbacks, ich weiß nicht, wie man es genau sagt.
Flashbacks.
Dann ja genau, dann nachts aufwachen, im Mund Sperma Gefühl zu haben, nicht mehr schlucken zu können, aufzuwachen, keinen Atem mehr holen zu können. Also da kamen so dann Panikattacken dann dazu. Wo wirklich, also ich kann sagen, diese Aufarbeitung, die mich so begleitet hat, ja, das waren Träume, das waren Erinnerungsfetzen und auch wenn ich dann in Aufstellungen oder so gestanden bin, dann habe ich auch so Themen gemerkt, da klickt was ein. Also da das ist wie so, boah, das ist da ist irgendwas passiert. Also Gänsehaut am ganzen Körper, dieses Gefühl, da kommt wieder irgendwas hoch, da will sich wieder irgendwas zeigen. Ja, und dann habe ich im Endeffekt so über diese Aufstellungsarbeit und über diese Rückerinnerungen habe ich mein Leben aufgearbeitet. Also ich habe so das Gefühl gehabt, so dieser Dammriss, der da bekannt geworden ist, das war so auch mein Dammriss von den Erinnerungsfetzen, dass die hochkommen konnten. Also meine Seele hat was freigegeben. Und und dann bin ich halt im Endeffekt zurückgegangen. Also Jahr für Jahr und Monat für Monat und habe so wirklich stückelweise mein Leben wieder zusammengesetzt. Also wie gesagt, ich habe, wenn man das jetzt so sieht, im ersten Buch, da wurde ja ganz klar, das war 2013, also bis 2013 habe ich im Endeffekt dann schon gewusst, dass ich mit 15 von meinem Stiefvater schwanger war, dass ich dieses Kind auch des Nächtens ganz allein geboren habe, dass es im Endeffekt eine Abtreibung durch meine Mutter und meine Oma war. Also das Kind konnte nicht leben. Die haben halt gemerkt, dass ich dicker werde und haben dann ihre, wie soll ich das sagen, ja, ihre Konsequenz rausgezogen. Und ich war allein. Ich habe im Endeffekt nur eins gemacht. Ich habe mein dreckiges, schmutziges Bettzeug gepackt, habe das etwas gepackt und habe es dann weggeworfen. Und am nächsten Tag, und das war auch der Tag, an den ich mich wieder erinnern konnte, das war im Sportunterricht. Ich hatte Blutungen, so schlimm wie noch gar nie zuvor. Ich saß auf der Außenbank, wir haben Völkerball gespielt. Also das sind wieder so Sequenzen, wo ich ganz genau weiß, das war ein Sportunterricht, das war Völkerball. Da bin ich mit einer Freundin auf der Bank gesessen, also eine Schulfreundin. Ich durfte ja keine Kinder mit heimbringen. Eine Schulfreundin. Und da habe ich dann den Sportunterricht abgebrochen und habe zum Lehrer gesagt, ich blut, also ich habe alles gehabt. Ich habe mich, glaube ich, mit Tempopackungen, mit Binden, mit allem habe ich mich eingepackt, nur dass das nicht so komplett alles blutig ist, und bin dann heimgelaufen. Mhm. Und als ich dann daheim war, hat es wieder ausgesetzt. Da weiß ich nichts mehr. Ich weiß noch, dass ich an der Eingangstür gestanden bin und dann war es wieder weg.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Andrea Schnell. Ich hoffe, du hast für dich viele, viele Sachen mitnehmen können, hast vielleicht auch die eine oder andere Parallele gesehen und fühlst dich nicht mehr alleine. Dann hätten wir das Hauptziel dieses Interviews und dieses gesamten Podcasts schon erreicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du meine Arbeit gut findest und unterstützen magst, dann klick total gerne auf den Link in den Shownotes und wirf mir gerne was in meine virtuelle Kaffeekasse. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, wenn du mich dabei unterstützt, dass ja die Fixkosten für den Podcast zu tragen, dass ich diese ehrenamtliche Arbeit weitermachen kann. So, und im nächsten Teil in 2 Tagen spricht Andrea darüber, was für sie Trigger waren, zum Beispiel Bügelbretter, warum das so war, und auch über ihre Heilungsschritte und was der vorsexuellen Missbrauch damit zu tun hatte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, tu dir noch was Gutes nach dieser echt heavy Folge und bis ganz bald. Deine Mai. Ciao.